Gabriel? Oui? Herr Jesus Christus, wir wollen dir bitten, dass du das Reden und das Hören deines Wortes segnest durch deinen herrlichen Heiligen Geist und dass wir von der Predigt wieder viel mitnehmen. Wir wollen dich loben, wir wollen dir Frucht bringen, wir wollen dich anbeten, Herr Jesus. Amen. Schande, Versagen und Ruin für Israel. In diesem Buch Samuel, im ersten Kapitel 4, geht es um nichts anderes. In unserer Predigtreihe zum ersten Samuel-Buch sind wir ungefähr jetzt in dem Jahr 1100 vor Christus. Der Tod Simsons, der liegt ungefähr 40 Jahre zurück. Und geografisch befinden wir uns in Afek, jenseits der Grenze zu Judäa. Ich habe da einen kleinen Kartenausschnitt dabei. Hier seht ihr das Tote Meer. Hier seht ihr den Ort Shiloh, wo die Bundeslade sich befindet. Hier ist Afek. Hier haben wir einen Grenzverlauf, hier ist das Gebiet, wo Israel wohnt und hier an dieser Grenze, sprich an dieser Küste, leben die Philister mit ihren entsprechenden Städten, Ashdod, Ashkelon, Gaza und so weiter. Dieses Gebiet nennt man auch heute noch Palästinensergebiet. Das ist ja der Begriff, der sich bis in die heutige Zeit gehalten hat, sie sind ja die Nachfahren der Philister. Und die Philister werden also in diesem Buch, im ersten Buch Samuel, so oft genannt wie in keinem anderen Bibelbuch. Weltlich gesehen haben die Philister einen Vorteil, sie haben nämlich schon das mit der Eisenverhüttung und können das. Und sie haben entsprechende das benutzt für ihre Waffen. Sie sind also hier weltlich gesehen den Israeliten überlegen. Aber was interessant ist und was auffällt, wenn man es jetzt geistlich betrachtet, wie kann das sein, dass die Philister im selben Land leben wie die Israeliten, einem Land, das Gott doch Israel versprochen hat und das jetzt Israel gehört? Die Philister sind nicht durch das Rote Meer, nicht durch die Wüste und nicht durch den Jordan gezogen wie die Israeliten. Das wäre eine Abkürzung gewesen, das lesen wir auch im 2. Mose Kapitel 13. Warum ist das so? Oder was bedeutet das geistlich gesehen? Denkt einmal an mich vor meiner Bekehrung. Jetzt lese ich einmal was vor, was ich vor meiner Bekehrung war. Und das ist ein Aspekt, den die Philister darstellen. Jetzt schaut einmal. Die Philister stellen übertragen und nur auf hier und heute quasi diese sogenannten Namenschristen dar. Das ist ein Blickwinkel auf die Philister. Und wer ist denn das? Das sind Menschen. Schaut mir an, was ich vor der Bekehrung war. Die bekennen, zum Volk Gottes zu gehören, die es aber nicht für notwendig halten, zu glauben, dass Christus für sie gestorben und auferstanden ist und dass sie, sprich ich, mit ihm gestorben und auferstanden bin. Und das sind ja eigentlich diese Bilder des Roten Meeres, der Durchzug, das ist das Sterben. Und der Durchzug über den Jordan drüber, das ist sozusagen die Auferstehung. Ich als Namenschrist lernte auch nicht Erfahrungen mit Gott in der Wüste kennen. Nein, das geht mir ab. Also die Philister oder die Namenschristen kamen quasi in das geistliche Land, ohne diese Wahrheiten in ihrem Herzen erkannt und ohne sie in der Praxis erlebt zu haben. Tja, nach meinem Bekenntnis gehöre ich nicht mehr zu der Welt als Nichtbekehrter. Ich bin ja auch ein Gotteskind. Nein, bin ich nicht. Und ich gehöre deswegen nicht zum Volk Gottes damals, bevor ich wiedergeboren wurde, weil ich nicht wiedergeboren war. Und das spiegelt einen Aspekt dieser Philister auch wieder. Die Predigt heute habe ich überschrieben. Wer nicht hören will, der muss die Konsequenzen tragen. Glaube und Aberglaube treffen hier zusammen. Ich möchte mit euch einmal dieses Kapitel lesen, damit wir uns einmal ein bisschen... damit wir uns dort hineinbewegen. Also, 1. Samuel, Kapitel 4. Wer kann, möge aufstehen, ist aber kein Muss. 1. Samuel, Kapitel 4, ich habe die Schlachterübersetzung. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen und lagerte sich bei Eben-Eser. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel vor den Philistern geschlagen. Und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns holen. So wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie: Was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen: Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen: Wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen. Und jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas kamen um. Da lief ein Benjamiter aus der Schlachtreihen weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Haupt gestreut. Und als er hineinkam, siehe, da saß Eli auf dem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er: Was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli: Ich komme vom Schlachtfeld, ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach: Wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach: Israel ist vor den Philistern geflohen und das Volk hat eine große Niederlage erlitten und auch deine beiden Söhne Hophni und Phinehas sind tot und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann, er hatte aber Israel 40 Jahre lang gerichtet. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Phinehas, stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen: Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannte den Knaben Ichabod und sprach: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Ich darf es wieder setzen. Es ist eine sehr erschütternde Geschichte. Man kann es ja überschreiben: 34.000 und zwei Tote und eine Geburt. Ich habe das aufteilt in drei Bereiche. Die Verse 1 bis 3a, kurze Atempause vor der großen Heimsuchung. Der zweite Teil, der Vers 3b bis zum Vers 18, die Heimsuchung Israels. Und dann ab Vers 19 bis 22 ein Lichtblick, ein Hoffnungssignal nach der Heimsuchung. Gehen wir mal in den ersten Verse 1 bis 3a hinein. die kurze Ruhe oder die Atempause vor der Heimsuchung. Die ersten Worte vor diesem Absatz, die sich auf den Samuel beziehen, dass sein Wort zu ganz Israel kam, scheinen keinen Bezug zu der folgenden Geschichte zu haben. Es gibt auch keinen Hinweis, dass Israel den Rat Samuels eingeholt hätte. Zudem finden wir nun an keine Erwähnung von Samuel mehr. Erst wieder in Kapitel 7 taucht er auf, 20 Jahre später. Es ist auch nicht klar, wer den Krieg angefangen hat. Wir lesen auch nichts, dass ein Auftrag vom Herrn vorliegt. Was wäre denn die Antwort Gottes gewesen, wenn sie ihn um Rat gefragt hätten? Denkt mal zurück an die Predigt vom Johann, Kapitel 2 und Kapitel 3. Was hätte ihnen Gott gesagt auf diese Frage? Zieht nicht hinauf, ich kann euch den Sieg nicht geben wegen eurer Sünden. Demütigt er euch erst zuerst. Das wäre die Antwort gewesen. Aber sie suchen nicht die Nähe Gottes und fragen auch nicht nach seinem Willen. Sie ziehen in ihrer eigenen Kraft los und erleben zwei Niederlagen, die der Beginn und der Start einer 20-jährigen Knechtschaft unter den Philistern sein wird. Das ist die erste Sache, die wir lernen für uns. Sowohl euch als auch für mich, als auch für die Gemeinde gilt es heute genauso. Nur wer in Gemeinschaft, so hat der Johann auch schon des Öfteren gesagt, mit Gott lebt und daraus seine Kraft schöpft, der kann vor dem Feind bestehen. Die Philister waren das Werkzeug, das menschliche Werkzeug, damit das angekündigte Gericht über Eli und seine Söhne vollzogen werden konnte. Und um dem Volk eine schmerzliche Lektion zu erteilen. Im Psalm 78 von Asaf, geführt vom Heiligen Geist, werden Ungehorsam und Götzendienst des Volkes als Ursache für die Missstände genannt. Was heißt das? Daher trifft das Gericht Gottes nicht allein die Priesterschaft, sondern auch das Volk Gottes in der Gesamtheit. Weil Israel und die Priesterfamilie Gott nicht ehren, den Satz hört man sich merken, verteidigt Gott seine Ehre selbst. Weil Israel und die Priesterfamilie Gott nicht ehren, verteidigt Gott seine Ehre selbst. Und das Tragische ist, drei Priester und deren Verhalten reißen Israel hinein in das Gericht. Das ist krass. Man sieht ja da, dass da findet die Schlacht statt. Hier auf dem Gebiet der Israeliten ist dann die Stadt Eben-Eser. Und dann kommt es gleich einmal so, wie es halt kommen muss. Israel erleidet die erste Schlappe, weil Gott einfach nicht mit ihnen ist. 4000 Tote, das muss man sich mal vorstellen, das ist eine gewaltige Trauer, die dahinter steckt. Das ist zu beklagen. Was machen sie? Sie gehen zurück in ihr Heerlager und so ganz richtig machen sie auch eine Analyse und fragen sie. Und die Fragestellung ist genial. Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Sie fragen nicht, warum haben uns die Philister geschlagen, sondern sie fragen, warum hat uns der Herr heute geschlagen? Das ist eine geniale und gute Frage. Ja, haben sie jetzt einsichtig geworden, die Israeliten? Normalerweise ist es so, wenn ein Mensch, das betrifft mich genauso wie die, im Unglück, das ist ein Unglück, erkennen, dass es Gott ist, der sie geschlagen hat. Und wenn diese Frage aus Einsicht der eigenen Fehler kommt, die man selbst begangen hat, dann kommt es zu einer Umkehr und zu einer Erneuerung. Das Gewissen ist da und meldet sich. Das wäre eigentlich die logische Abfolge. Und ich sehe das hier auch noch als ein letztes Reden, ein Haltepunkt, wo die Israeliten zu ihrem Gott umkehren noch können. Das ist so eine Art vor der roten Linie. Wir lesen im 4. Mose, Kapitel 14, wie ist der Herr? Er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und das haben wir hier noch. Also ich denke, dass das noch ein allerletzter Punkt war, um die Israeliten sozusagen dazu zu bewegen, zu erkennen, was sie da machen. Aber leider kommt diese Frage nach dem Warum nicht aus der geistigen Überzeugung, sondern aus ihrem niederträchtigen Herzen. Es ist eigentlich ihr Zustand, den sie haben, dieser nervliche Zustand des Geschlagenseins. Die Frage kann man auch stellen, wollen sie wirklich die Wahrheit wissen, warum sie verloren haben? Oder sagen sie, nein, wollen wir jetzt eigentlich nicht, ich will nur schnell aus dieser Depression heraus. Sie wollen keine Besinnung, sie wollen kein Nachdenken und schon gar keine Umkehr zu Gott, sondern eine Soforthilfe. Jawohl, sofort helfen, aus der Klemme rauskommen. Israel wartet nicht auf irgendeine Antwort, sie haben nicht gefragt, die der Herr geben könnte. Und wie das ausschaut, selbst aus der Situation herauszuziehen, das ist völlig egal. Wie heißt es so schön? Der Zweck heiligt die Mittel. Was lesen wir in Jeremia 17,5? Verflucht ist der Mann, wer Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von dem Herrn weicht. Das ist eine katastrophale Aussage, aber das ist eine Zustandsbeschreibung, was wir jetzt hier gerade sehen. Was Israel da macht. Und das ist der Punkt, wo diese rote Linie dann tatsächlich überschritten wird und das Gericht nimmt seinen finalen Lauf. Jetzt frage ich euch, wie verhaltet denn ihr euch in so einer Niederlage? Erkennen wir oder kenne ich, die Frage muss ich mir einmal stellen, dass Gott diese Niederlage zugefügt hat oder auch zulässt? Wenn wir oder die Gemeinde in Sünde fallen und dadurch gedemütigt werden, wie reagieren wir? Stellen wir auch die Warum-Frage. Was habe ich, was haben wir falsch gemacht? Und in Josua 7, Vers 6, da gibt es die Begebenheit in Ai, die kennt ihr ja. Ah, die Israeliten haben ziemlich lockerflockig in die Schlacht gegangen. Was war das Konsequente? 36 Tote. Sie haben verloren. Was macht Josua? Er macht das Richtige. Er zerreißt seine Kleider, geht vor das Allerheiligste, den ganzen Tag. Er demütigt sich und wartet auf die Antwort vom Herrn. Er kriegt es ja. So müssen wir mir vorgehen. So ist unser Weg. Nicht diese Lösungen zu suchen mit unserem Verstand, um uns sozusagen selbst aus der Schlinge zu befreien. Das geht nicht. Wir müssen uns demütigen und warten auf die Antworten auf den Herrn. Und Israel macht genau das nicht. Wenn sie ein bisschen eine Selbstprüfung gemacht hätten, dann hätten sie es erkennen können. Und wir müssen das sehr wohl tun, du und ich. Wir müssen diese Selbstprüfung machen und wir haben ja den Heiligen Geist dazu und wir haben sein Wort, das Wort vom Herrn. Alle Voraussetzungen sind da. Soweit zu diesem Punkt bis 3a. Das nächste Bild bitte, Gabriel. So. Jetzt in Vers 3b bis Vers 18, da greift jetzt die Heimsuchung durch. Jetzt mache ich mal kurz einen Einschub, bevor wir uns ein bisschen in das Thema noch hineinbewegen. Was ist die Bundeslade? In diesem Kapitel, liebe Geschwister, wird die Bundeslade 12-mal erwähnt. Das ist ein ganz wichtiger, sage ich mal, Ansatz, der hier in diesem Kapitel von Bedeutung ist. Was ist die Bundeslade? Ihr wisst es, das ist ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Das ist Akazienholz, das ist überkleidet mit Gold. In der Lade drin waren die Gesetzestafeln, es war ein goldener Krug mit dem Manna und es war der Stab Aarons drin. Droben sieht man da auch recht schön, diese beiden Cherubime, die auf den Deckel schauen. Hier ist dieser Südedeckel und hier, diese Lade ist im Allerheiligsten aufbewahrt worden, in einem stockdunklen Raum. Und da hat ja nur einmal im Jahr der hohe Priester Zugang gehabt. Vorher war es Mose noch auch gestattet, ist aber eine andere Geschichte. Und im Psalm 80 lesen wir zum Beispiel, du, der du thronst zwischen den Cherubin, leuchte hervor. Sehen tun wir nichts, aber die geistige Realität, dass der Herr da ist, ist absolut gegeben. Auf der anderen Seite hat aber Salomo bei der Einweihung vom Tempel gesagt, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie geht es dann? dass sozusagen hier und in der Stiftshütte sozusagen dieser Wohnort Gottes ist. Ja, weil sich Gott einfach erbarmt und diese Gemeinschaft und hier bei uns zeltet oder damals gezeltet hat, in diesem, sage ich einmal, bei der Bundeslade und später dann auch im Tempel. Also für die Israeliten war das klar, Bundeslade, Wohnort Gottes, das ist eine Einheit. Was ich dann noch dazu sagen darf, und das kann man sich ja auch noch anschauen, was symbolisiert denn diese Bundeslade? Im Hebräer kriegen wir ein bisschen einen Einblick dafür. Es ist schon ein Bild, ein Abbild, eine Vorschattung von Jesus. Warum? Die zwei Naturen, Mensch und Gott, also er hat das Gesetz erfüllt, er trägt es sogar auf dem Herzen. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der hohe Priester, der uns vor dem Vater immer wieder vertritt. Er ist der, der die Sühnung erwirkt hat, die ewige. Und er wird am Schluss der Richter sein. Das ist das, was das Bild darstellt. Und jetzt lesen wir in Vers 3b an und für sich den fatalen Entschluss der Ältesten. Obwohl sie das Wort des Herrn besser kennen müssten, aber sie sind ja durch diese böse Priesterschaft ja nicht unterwiesen worden im Wort. Und jetzt machen sie was und sagen, die Bundeslade soll es richten. Hört mir zu, die Bundeslade soll es richten. Wir wollen den Herrn mit uns nehmen. So wird der Herr wohl gezwungen sein, uns beizustehen. Das ist jetzt mal meine Formulierung von dem, was da im Vers 3b drin steht. Also sie fallen jetzt in eine religiöse, sakramentale Form oder Ritus soll den Sieg bringen. Da stockt mir der Atem. Sie haben die Bundeslade wirklich zu einem Talisman, zu einem Glücksbringer, zu einem Maskottchen herunterdegradiert. Israel setzt damit sein Vertrauen worin? In die Bundeslade. Anstatt dem zu vertrauen, von dem die Bundeslade zeugt. Das ist Gott, ihr Bundesgott, das ist der Herr. Da sieht man, wie das jetzt auseinanderläuft. Sie holen quasi den Herrn zu sich herunter. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein reines Magiedenken. Wahnsinn. Wie weit das Volk abgedriftet ist. Wenn an der Stelle der echten geistlichen Lebensbeziehung zum Herrn, das wechselt, in eine religiöse, sakramentale Ritual oder Frömmigkeit, dann kommst du früher oder später unter der Herrschaft von den Philister. Das ist die Tragödie, was da draußen steht. Du hast, wie viele sogenannte Christen meinen, ihr wisst es bestimmt auch, mit Gott umgehen zu können, wie es ihnen passt. Sie tun ihren eigenen Willen und berufen sich gleichzeitig mit lauter Stimme auf den Herrn. Ich erinnere da nur an Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt. Und dann, eines Tages wird ihnen der Richter, unser Herr Jesus, sagen müssen, ich kenne dich nicht. Katastrophe. So ist Gott weit davon entfernt, alles gut zu heißen, was in der Christenheit in seinem Namen getan wird. Der schöne Name Christi wird oft mit dem Bösen verbunden, dessen man sich bewusst ist, aber von dem man sich nicht trennen will. Wie geht's weiter in Vers 4? Das Volk, nicht die Priester, lassen die Bundeslade aus dem Heiligtum von Silo holen. Vielleicht haben sie an das gedacht, was sie die Vergangenheit an Erfolge gehabt haben. Durch die Wüste, der durchgezogen und auch von Jericho der Sieg. Aber sie haben wieder das vergessen. Da waren Bedingungen geknüpft. Das war kein Selbstläufer. Sondern es war immer das Thema, sie sollen sich reinigen, sie sollen sich demütigen und sie sollen handeln, sprich heiligen, in der Übereinstimmung zum Willen Gottes. Das waren immer die Bedingungen und die Voraussetzungen. Dann schenkt der Herr Sieg. Wenn ich das weg tue, dann funktioniert das nicht mehr. Das ist eine Wenn-Dann. Wenn du das machst, ja. Aber das haben sie wahrscheinlich gar nicht mehr im Bewusstsein gehabt und sind auch falsch gelehrt worden. Es gibt im Alten Testament auch einen Pinehas. 4. Mose 25,7. Das könnt ihr einmal aufschreiben. Lest mal, was dieser Pinehas getan hat gegenüber der Ehre Gottes. 4. Mose 25, Vers 7 und folgende. Das ist auch ein Pinhas. Und dann, was lesen wir? In Silo sind die beiden hohen Priester Hophni und Pinhas. Denkt an die Predigten vom Johann. Und diese beiden, ich nenne es jetzt einmal priesterlichen Übeltäter, sind dann vor der Lade hergegangen mit der Amtstracht, feierliche Miene, und haben quasi diese Lade von Silo runtergebracht in dieses Heerlager. Wahnsinn. Was ist das für eine Lästerung gegenüber Gott und seinem Wort? Weil ihr Lebens- und Glaubenswandel war ja völlig daneben. Es wird ja immer auch gesprochen von Belials Söhnen. Ja, das ist so. Und die gingen vorweg von der Lade. Wow. Dreist. Und das bleibt da nicht unbeantwortet. Die Folgen kommen noch. Aber ihr kennt ja die Geschichte von dem Ussa, der mal die Bundeslade herhalten wollte, bevor es von einem Wagen runterfällt. Er hat es angelangt. Er hat Gottes Gebot missachtet. Und Gott hat ihn sofort getötet. Gott ist heilig. Gott ist ein dreimal heiliger Gott. Der lässt sich das nicht gefallen. Das kommt auch noch. Vers 5. Das Volk, das Kriegsvolk jubelt. Okay. Aber ich würde eher sagen, das war etwas, was die Ältesten bewusst in Kauf genommen haben, dass sie die Moral der Truppe wieder steigern. Jawohl, die Lade ist da. Da müsst ihr wieder besser kämpfen, da musst du vorwärts gehen. Und was steckt dahinter? Sie sprechen auf Gefühle und Emotionen. Und sie erkennen nach wie vor nicht, es ist ja schon zu spät, wie es eigentlich wirklich um Israel steht. Wir stehen zusammen, man kann nur daneben sagen, unter dem Ausschluss des Wortes und dem Willen des Herrn. Bumm. Ja, der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, der liebt das Sinnliche. Du kannst dir große Ereignisse anschauen, bei denen Gefühle durch Musik oder Darbietungen angesprochen werden. Wir stehen auch vor dieser Gefahr. Wir sind ja nicht gefeit. Wir sollen eigentlich in der stillen Zeit mit dem Herrn, die sollen wir verbringen, und ich sage einmal so, von dort aus diesen guten Kampf zu kämpfen. Jetzt könnt ihr sagen, ja, was war denn da beim David, wie er die Bundeslade geholt hat? Da hat er auch vor der Bundeslade getanzt und waren fröhlich und haben was gemacht. Ja, aber da gibt es einen kleinen Satz dabei. Alle 6 Schritte wurde was? Ein Ochse oder ein Schaf geopfert. Der David hat es gewusst, die Bundeslade, das ist so was Heiliges. Und er hat eine Ehrfurcht, dass er das gemacht hat. Das muss man einfach da auch mit berücksichtigen. Er hat es verstanden. Und es geht weiter, Vers 6 bis Vers 9. Dieser Jubel geht natürlich rüber in das andere Heerlager. Die hören das auch. Ich würde mal so sagen, die Ältesten von Israel haben das bewusst also gemacht, dass die das auch hören. Aber wir wollen die schwächen. Und sie haben auch momentan Angst. Und auch zu Recht. Denn sie sagen ja, Gott ist ins Lager gekommen. Jetzt möchte ich nur mal kurz daran erinnern, was haben die Israeliten gesagt, wie die Lade gekommen ist. Sie haben nur gesagt, die Lade ist gekommen. Sie haben nicht gesagt, der Herr ist gekommen. Gott ist gekommen. Haben sie nicht? Die Philister verbinden jetzt noch immer die Lade auch mit Gott. Ist für die noch ein Thema. Aber sie machen den gleichen Fehler und verbinden die Lade mit der Anwesenheit Gottes. Sie fallen genauso drauf rein, wie die Israeliten letztendlich selber. Ja, sie haben aber auch keine Beziehung zu diesem Gott. Das ist das Interessante. Sie kennen einfach nur Bruchstücke oder Halbwahrheiten. Das sieht man ja in den Versen da drin. Und sie sprechen ja dann später sogar von Göttern. Also das ist ja völlig daneben. Sie wissen es einfach nicht. Es ist eine Vermischung. Und was ist das Ende von dem Ganzen? Sie machen sich selber Mut. Sie sprechen sich selber Mut zu und sagen, hey ihr Philister, das ist jetzt der Kampf der Kämpfe, den müssen wir gewinnen, sonst gehen wir in die Knechtschaft von den Hebräern, von den Juden. Also das Kalkül von den Ältesten geht gar nicht auf. Es geht genau in die andere Richtung. Sie kämpfen. Und sie tun es das auch. Und jetzt in Vers 10 bis Vers 11 ist der Höhepunkt. Es ist wirklich ein gewaltiger Sieg für die Philister. Sie kämpfen, sie schlagen Israel. Jeder Israelit flieht nach Hause, nicht mehr ins Heerlager, sondern zur Heimat, das Zelt bezockt ist. Sie haben eine große Niederlage, jetzt sind wir bei 30.000 Toten. Es ist ein Massaker, kann man sagen. Kann man es nicht anders beschreiben. Die Lade Gottes wurde erbeutet und Hofni und Pinhas kamen um. Es steht so nicht da, aber ich kann mir das so vorstellen, da ist die Bundeslade und um die Bundeslade herum ist ein Leichenberg. 30.000 tote Israeliten, weil sie haben bestimmt bis zum Schluss erbittert gekämpft, um die Bundeslade zu beschützen. Es hat nichts genutzt. Also Gott hat diesen Krieg benutzt, um die Bundeslade aus der Hand von gottlosen Menschen zu befreien, die sich rühmen, sein Volk zu sein. Welch ein Tiefpunkt. Im Neuen Testament lesen wir eine ähnliche Situation. Ich habe ja vorher gesagt, was symbolisiert denn die Bundeslade? Unseren Herrn Jesus. Und was lesen wir in Johannes 18? Wo wurde er im Garten Gethsemane? Was ist da passiert? Er wurde den Sündern ausgeliefert. Er ist weg, sozusagen. Er ist gekreuzigt worden. Also das ist eine Parallelität, die später auch stattgefunden hat. Und was singen wir da? Das Schlimmste ist, der Herr redet ja zu uns im Wort. Klar, gibt uns Anweisungen. Wenn wir jetzt nicht hören wollen, so ist ja die Überschrift vor dem Ganzen, dann greift der Gott ein und handelt. Ja, auch wenn es ein Gericht ist. Aber das ist immer noch die Liebe und die Gnade, die wir vom Herrn kriegen. Aber, liebe Geschwister, das Schlimmste ist, wenn uns der Herr Lauf verlässt, nicht mehr redet, nicht mehr eingreift. So wie es im Jeremia beschrieben wird mit diesem verworfenen Silber. Es hat nichts genutzt. Alles Reden, alles Handeln, alles Gericht kommt bei Israel nicht an. Im Römer, im ersten Kapitel, spricht ja der Paulus von dahingegeben. Schlimm. Das ist die Tragik, das ist das Schlimmste, was einem Menschen wirklich widerfahren kann, wenn dieser Punkt erreicht ist. Ja, diese Nachrichten, schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell. Ist damals nicht genauso anders gewesen wie jetzt. Bad News are good news, wird verteilt. Vers 12 bis 18, da ist dann so, da wird Kinderbote, der war ja beteiligt im Schlachtfeld und wie dann das zu Ende gegangen ist, ist er halt nach Silo gelaufen, dort wo das nicht nur steht und noch ist. Und man sieht ihm schon die Trauer an, dass das Ganze schief gegangen ist von vorn bis hinten. Durch seine Kleidung, durch sein Erde auf dem Haupt. Und er hat alle dort auch informiert und was ist dann die Konsequenz? Die Stadt schreit. Man darf davon ausgehen, dass da vielleicht Verwandte oder auch Freunde in der Armee waren und dass die jetzt da gefallen sind. Eine Katastrophe. Und was noch dazu kommt, warum sie schreien, die Bundeslade ist weg. Die gehört uns nicht mehr. Die ist dem Feind in die Hände gefallen. Und danach bittet Eli den Boten, das ist ein Augenzeuge, eine Berichterstattung. Aber zum Eli möchte ich noch den Vers 13 einschieben, weil da steht, das ist ja bemerkenswert, denn sein Herz bangte um die Lade. Der Johann hat noch gesagt, ja, das hat ihm Gott vorgeworfen, dass er seine Söhne das vorgestellt hat und die Ehre Gottes kommt erst danach. Jetzt hat sich das gedreht. Er hat also anscheinend was ja, in seinem Herzen geändert. Jetzt ist die Lade vorn dran. Die Heiligkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Das ist jetzt das, was hier beim Eli passiert ist. Und man liest es ja auch nochmal, wenn dann dieser Bote die Aufzählung macht. Und zwar bei der Flucht der Israeliten, sie kehren quasi den Philistern den Rücken. Das mag man vielleicht im Herzen schon berührt haben. Die Niederlage sicherlich auch. Auch der Tod seiner beiden Söhne. Aber er fällt dann um, wenn er hört, dass die Lade geraubt worden ist. An dem Punkt fällt er um. Nicht vorher, sondern an diesem Punkt. Weil er hat immer noch sozusagen die Hoffnung gehabt, dass die Lade doch in Israel bleibt. Nein, die Lade ist weg. Er fällt um und brach sich das Genick und starb. Ich würde mal so sagen, er war sehr schwach, um die Rechte des Herrn zu wahren. Er hat sich gegen seine Söhne nicht gestellt und hat auch diesem Treiben keinen Einhalt geboten. Aber jetzt war er doch in gewisser Weise aufrichtig um das Symbol der Gegenwart und die Ehre Gottes besorgt. Es hat sich was geändert bei ihm. Was das bedeutet, lasse ich offen. Und wir lesen hier sogar noch, Eli war 40 Jahre Richter, also er war der vorletzte Richter in Israel, der letzte Richter wird dann Samuel sein. Die Katastrophe ist perfekt, aber es gibt ja noch ein paar Verse 19 bis 22. Ich habe das überschrieben, ein Lichtblick, Hoffnungssignal nach der Heimsuchung. Aber wir hätten das gedacht, dass sozusagen die Frau von Pinhas noch gottesfürchtig war. Das lesen wir ja dann. Wenn man sich das überlegt, der Pinhas, der war jetzt nicht nur Hurer, sondern er war Ehebrecher, war verheiratet. Hat damit auch die Ehe gebrochen. Eine Katastrophe. Also ich kann immer nur den Kopf schütteln. Und sie hat das ausgehalten. Sie hat ja bestimmt kein leichtes Leben gehabt bei einem Ehemann und Ehebrecher. Und der Ehemann nur böse war. Hohe Priester und eine Katastrophe. Aber sie ist Teil des Überrests, der noch in Israel ist. Weil ihr Interesse war immer noch die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Für sie ist letztendlich die Herrlichkeit des Herrn symbolisiert durch die Bundeslade. Das Wichtigste. Woran lesen wir das? Im Vers 19 und im Vers 21. Hier ist wieder so. Bei der Aufzählung kommt zuerst die Lade. Also das ist eine Priorisierung. Erst die Lade. Dann kommt der Schwiegervater und erst am Schluss kommt der Ehemann. Und die Frauen, die bei ihr sind, die sagen halt das, was die Welt sagt. Hast du her, du hast jetzt einen Sohn geboren. Die haben keine Hilfe. Sie liegt quasi im Sterben. Aber die Welt hat da keine Antworten dazu. Und sie verstehen auch nicht, um was es ihr wirklich geht. Mir ist es um das gegangen, dass die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, dass die weg ist. Ja, schlimm. Aber sie hat auch immer sie war sich dessen schon bewusst, muss man sagen, dass sie einen Sohn geboren hat. Weil sie hat ihm ja den Namen Ichabod gegeben. Also ein männlicher Name, Ichabod. Und Ichabod heißt ja, so weiter übersetzt, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Und das wird sogar zweimal dann gesagt. Und wenn dann jemand diesen Sohn begrüßt, wenn er mal groß ist, hallo Ichabod, dann muss man sich das so vorstellen, da hat der Israelit sofort gewusst, ja, das ist eine dunkle Zeit, wo die Bundeslade weg ist und wo das Priestertum ausgelöscht worden ist und wo die Israeliten eine furchtbare Niederlage erlitten haben. Das ist sozusagen ein mahnendes Wort auch dazu, aber es ist etwas, eine Geburt, das ist immer in diesem Zusammenhang toll. Vorher sterben 34.002 und hier wird eine Geburt noch angezeigt. Das ist dieser Hoffnungsschimmer. Es gibt noch gläubigen Rest in Israel. Das ist das Bild dahinter. Und das ist das Gute. Und der Weg hin zu Ichabod ist sorglose Nachlässigkeit gegenüber der Ehre Gottes. Das ist sozusagen das Fazit. Und liebe Geschwister, das gilt für mich und auch für euch. Und auch, wenn wir zusammenkommen in der Gemeinde. Die persönliche Gegenwart des Herrn in unserer Mitte, in der Versammlung zum Beispiel, das ist kein Automatismus. Sie setzt voraus, diese Zusammenkunft, dass der Herr bei uns ist, dass wir bewusst, und ich denke, so sind wir auch, uns zu seinem Namen hinauf versammeln. Und dass wir uns wirklich von allem Bösen distanzieren. Und genau daran hat es in Israel damals gemangelt. Also, eine sehr traurige Geschichte, aber es gibt einen positiven Schluss. Es ist damit noch nicht zu Ende, die Geschichte mit Israel und dem Herrn. Und für uns ist es aber eine Warnung, sich vor diesen Einflüssen, dass man sie erkennt und dass man auch diesen Anfechtungen oder Einflüssen wehrt. Herr Jesus, wir danken dir, dass uns du wieder durch dein Wort aufzeigst, auf was wir Acht geben sollen, weil du sagst da in deinem Wort, die Verführung, die kommen wird, da müssen wir Acht geben. Dass du zu uns sagst, ja, du kennst uns und nicht, dass du zu uns sagen musst, ich kenne dich nicht. Ich danke dir, Herr, dass du so klare Worte zu uns sprichst, dass du da nichts Schönes, sondern nüchtern und sachlich aber es ist auch bestürzend. Aber Herr, es gibt einen Ausweg und das bist du allein, du Herr Jesus Christus. Und so wollen wir dir von ganzem Herzen dafür danken. Amen.